Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen hier zu Logbuch Solidarische Landwirtschaft, dem Podcast von Radio Dreieckland für die Szene der solidarischen Landwirtschaft oder der gemeinschaftlich getragenen Landwirtschaft, wie sie in Österreich heißt. Und wir haben heute wieder Gäste hier im Studio. Und das ist auch schon eine alte Bekannte, wie wir gerade sehen. Im November 2012 war sie schon mal hier unter dem Titel Etwas blauäugig. Die Entstehungsgeschichte von Sulawi Darmstadt wurde hier beleuchtet. Die Ivi ist heute wieder da und hatte einige Fragen an uns von der Gartenkorb. Und da haben wir gedacht, wenn sie jetzt zufällig gerade mal wieder hier im Greta-Gelände, im Radio sozusagen direkt vor Ort ist, dann wollen wir auch diese Fragen und diese Themen, über die wir gesprochen haben, mit dem Rest der Sulawi-Gemeinde teilen. Zunächst aber einmal will ich euch kurz noch einen Ausschnitt spielen aus einem anderen Event, das hier in der Region stattgefunden hat am vergangenen Wochenende. Da war nämlich ein Saatgutkongress in Basel, Let's Liberate Diversity, der achte Saatgutkongress unter diesem Motto. Dort haben sich zahlreiche europäische Organisationen, die sich um Saatgut kümmern, getroffen und ein Wochenende lang ausgetauscht. Es gab Freitag, Samstag Konferenzen, Workshops zu verschiedenen Themen und Sonntag dann eine Exkursion zu einem Samengarten sozusagen. Und ich habe mich mit Bella Barta, einem Organisator des Kongresses, unterhalten und ihn gefragt, was denn so die Hauptthemen dieser Konferenz sind.
Also es gibt zwei große, man kann sogar drei große Linien. Das eine ist einmal die europäische Saatgutregulierung, die jetzt ja groß auf der europäischen Ebene im Parlament da auch besprochen werden soll. Das ist mal das eine. Das andere ist auf mehr sogar UNO, FAO-Ebene, das ist das International Treaty. Das ist eine Folge. Treffen im Zusammenhang mit der Biodiversitätskonvention, und dort geht es so um den Vorteilsausgleich, man nennt das Benefit Sharing und den Zugang zu genetischen Ressourcen, wie man das reguliert, also dass die Nordländer noch Zugang haben zu genetischen Ressourcen in den Südländern, das ist das eine, und eben, dass man, wenn man damit ein Geschäft machen kann, also dass man irgendeinen Benefit eben daraus bringt im Norden, dass man dann den Leuten oder den Organisationen im Süden dann einen Profit auch davon abgeben kann. Also das ist so ein starkes, im Moment ein großes Thema, wie man das organisieren soll. Und da geht es auch viel stark um die Landwirts, also die Rechte der Landwirte, wie sie ihre Sorten überhaupt dürfen vermehren, die genetischen Ressourcen auch freien Zugang haben zu genetischen Ressourcen und die bei ihnen in ihrem Gebiet anbauen dürfen. Also das ist ein großes Thema, das nennt sich das International Treaty for Plant Genetic Research in Food and Agriculture. So, das ist das Thema, Übertitel. Und das Dritte, was wir machen, ist ein großes Treffen auch von den ganzen den tiergenetischen Ressourcen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass sich die Leute treffen, die aus NGO-Ebene, wo sich über die Tierrassen austauschen wollen.
Soweit Bella Barta, einer der Organisatoren von der Konferenz der European Coordination Let's Liberate Diversity im Vorfeld der Konferenz am vergangenen Wochenende in Basel, hatte ich mit ihm gesprochen. Und ja, die Saatgutkampagne, die auch an dieser Konferenz teilgenommen hat, hat im Vorfeld schon die Hoffnung eben ausgesprochen, dass sich da auch eine Erklärung zur EU-Saatgutrechtsreform geben wird von diesem Forum. Die ist mir aber bisher noch nicht zugekommen, habe ich noch nicht erhalten. Vielleicht ist die noch in der Ausarbeitung, in den letzten Zügen sozusagen auf der Formulierungsebene. Ja, die Saatgutkampagne weist darauf hin, dass das EU-Saatgutrecht in diesem Herbst bzw. Winter 2013-14 in die entscheidende Phase geht. Der Vorschlag wurde von der Kommission im Mai diesen Jahres vorgelegt und am 30.09.2013, also in 6 Tagen jetzt von der heutigen Podcast aus gesehen, gibt es die ersten Beratungen dazu im Agrarausschuss. Die Saatgutkampagne ruft auch dazu auf, die regionalen EU-Abgeordneten wegen dieser Saatgutgesetzgebung anzuschreiben und ja, die lokale Presse darüber zu informieren. Mehr Informationen zu dieser Kampagne gibt es auf www.saatgutkampagne.org. Und somit lassen wir unsere Pflicht der, ja, des Schutzes des Saatguts mal kurz hinter uns und widmen uns unseren Gesprächspartnerinnen hier im Studio zu. Hallo Maike, hallo Yves.
Hallo.
Hallo.
Oh, genau, ihr hattet schon mal den Birkenhof vorgestellt in Darmstadt. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was ihr im November in dieser Sendung schon angesprochen habt? Weil ich war ja damals nicht in der Gegend und habe mir den Podcast jetzt auch nicht mehr so gegenwärtig in meiner Erinnerung.
Ja, hallo, ich bin die Eve. Maike hatte uns besucht, die Sendung ist nicht hier entstanden und es gab noch eine andere Reporterin, die an unserem tollen, neuen, kleinen SolarWi-Projekt da in Hessen Interesse hatte. Und was hat Maike so berichtet? Sie hat von der Entstehungsgeschichte erzählt. Wir sind also jetzt bereits knapp 50 Leute. Vor einem halben Jahr waren wir noch deutlich weniger. Wir sind im zweiten Wirtschaftsjahr und arbeiten mit einem Landwirt zusammen, der bereits einen Hof führt mit Hofladen. Gott sei Dank sehr diversifiziert arbeitet, denn mit uns 50 Leuten würde er nicht so sehr glücklich werden finanziell. Von Ingrid und Arno Eckert kriegen wir Gemüse vor allem, aber auch, wer mag, Obst. Und wir organisieren uns ganz anders als ihr hier in Freiburg. Also bei uns kann man Mengen unterschiedlichen Ausmaßes bestellen. Also zum Beispiel nur ein Obstpaket. Das kostet dann als Richtwert mal 10 Euro dieses Jahr. Oder man kann ein Gemüsepaket für 35 Euro immer als Richtwert bestellen, aber auch 1,5 oder 2. Und das ist bei uns halt so, da teilweise ein Mensch für eine ganze WG bestellt, dann gibt's halt Leute, auf deren Namen dann 2,5 Anteile stehen. Oder da ich vegetarisch lebe, habe ich allein auch 1,5 Anteile. Also ein völlig anderes Konstrukt als ihr hier, aber wir sind der Ansicht, dass das in Darmstadt jetzt so ein ganz gut gangbarer Weg ist.
Wie viel Prozent des Betriebs ist denn jetzt sozusagen umgestellt auf SolarWi? Es gibt ja immer diese Hausmarke, wo man dann irgendwie sagt, so ein SolarWi-Betrieb ist eigentlich erst, wenn es 50% ist oder keine Ahnung. Ist auch ein bisschen aus der Luft gegriffen, also, aber könnt ihr dazu was sagen?
Wir haben das Gespräch vorher nicht gut abgesprochen hier im Studio und das ist genau eine Sache, wo du mich jetzt hier erwischst, wo ich nicht viel dazu sagen kann. Ich weiß, dass uns neulich die Marburger anmelden, wahrscheinlich nicht nur uns, weil die genau das gleiche Problem haben. Ich kann es nicht sagen. Also ich denke, für die Eckerts sind wir noch keine 50%.
Das glaube ich auch nicht, weil ich weiß noch in dem Gespräch, dieses Headset ist echt grottig. Ich weiß noch in dem Gespräch mit Arno letztes Jahr, sagte er hat ja auch Mais oder sowas, also so Kraft, wie nennt man das, Kraft?
Energiepflanzen.
Energiepflanzen, genau, und die brauchen ja riesige Flächen, also es kann wirklich nur
ein Er hat auch Prozent Getreide, sein. Was er für andere anbaut. Er macht Streuobstwiesenpflege, also er läuft auf sehr, Gott sei Dank, auf sehr verschiedenen Pfaden und das allein hat uns überhaupt ermöglicht, einen Hof zu finden, weil bei uns in Darmstadt haben wir halt das Problem mit viel Monokulturen, viel Spargel, viel Mais, viel Erdbeeren und jemand, der so klasse wie der anbaut, so unterschiedlich, das ist zwar für uns ein Sechser im Lotto.
Ja, mit Monokulturen kennen wir uns ja auch aus am Oberrhein. Der Mais ist hier weiterhin eine der meist angebauten angebauten Pflanzen. Mit dem Maiswurzelbohrer gibt es jetzt auch mindestens eine ganz kleine Fruchtfolge. Also man darf nicht irgendwie ständig nur Mais anbauen. Das ist sozusagen die gute Nachricht, aber die schlechte Nachricht ist, wenn man so will, das Aufbauen einer sehr großen Biogasanlage in der Nähe von unserem Hof, auch von der Badalova, dem lokalen Energieversorger. Und die haben auch gleich in der Wirtschaftlichkeitsprüfung bzw. Umweltprüfung während der Bauvorhabens gesagt, das macht alles nur Sinn klimatisch, wenn der Mais aus der Region kommt. Hm. Macht klimamäßig Sinn, ist für uns aber trotzdem irgendwie bescheuert, weil dann haben wir trotzdem wieder überall Mais stehen. Es gibt eben sehr viel Absatzmarkt für Mais, entweder Biogasanlagen oder Schweinefutter oder in Markolzheim die Zitronenfabrik, im Prinzip machen die aus Mais-Zitronensäure. Also Mais ist ja eine Stärke und da ist ein Baustein für all the kinds of convenient food. Also das ist dann zum Beispiel die Glucose, die in Süßstoff in Cola und anderen Erfrischungsgetränken, so erfrischend sind die meisten nicht, irgendwie drin ist. Das kommt auch aus Mais zum Beispiel. Mhm. Genau, du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die ich ganz spannend finde. Zum Beispiel, dass es ein sehr diverses Angebot gibt. Das ist natürlich schön, macht es aber auch ein bisschen schwierig. Du hast schon gesagt, du bist Vegetarierin und wirst deswegen vermutlich kein Interesse an den Eiern haben, die es gibt. Er hat auch eher schon andere Tiere auf dem Hof. Da ist es immer ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Aber du hast jetzt mal Obst und Gemüse angesprochen und dann gesagt, du hast 1,5 Portionen. Mhm. Ist das irgendwie eine Portion Gemüse, Portion Obst? Oder?
Nee, 1,5 Gemüseportionen. Das heißt, auch da muss ich sagen, wir haben im ersten Jahr, also wir sind munter am Experimentieren und ich gehe davon aus, dass wir es im nächsten Jahr wieder anders machen. Wir haben im ersten Jahr begonnen mit Richtwert 55 Euro für ein Gemüsepaket. Darauf hatten wir in der Hochsaison Unmengen an Gemüse. Zu der Zeit wohnte noch meine jüngere Tochter bei mir, die vegan lebt, also noch mehr Gemüse futtert als ich oder ähnlich viel. Wir haben mit einem Gemüseanteil für 55 Euro zu zweit königlich gelebt, was am Ende der Saison natürlich dazu führte, als unsere lieben Landwirte mal Buchführung machten, dass sie feststellten, dass sie zum extrem prekären Stundenlohn quasi für uns arbeiteten. Und dann haben wir jetzt halt umgestellt, Mengen deutlich reduziert und auch das Geld reduziert, weil letztes Jahr auch Leute kamen, die halt sagten, hallo, was soll ich mit dieser Unmenge an Gemüse? Ich koche halt nicht jeden Tag und als Single oder so war es wirklich im Grunde nicht machbar. Und deswegen jetzt halt dieser Versuch, Mengen zu reduzieren, Richtpreis zu reduzieren, wobei wir mit Sicherheit, was so einen akzeptablen Stundendurchschnittslohn anlangt, auch dieses Jahr unseren Landwirten nicht gerecht werden. Auch da sind wir am Basteln. Also wenn ich im Jahr wieder hier bin, erzähle ich wieder ganz anderes über Richtwert und Menge, da bin ich ganz sicher.
Alle Jahre wieder, willkommen.
Ja, da meine Tochter hier wohnt, das ist ja häufiger der Fall. Ja.
Ihr habt ja den direkten Vergleich in der Familie sozusagen zwischen der Gartenkoop und der Sola wie in Darmstadt. Genau. Ja, eine weitere Komplikation stelle ich mir vor, also schade, dass wir jetzt Arno nicht zuschalten können bei Telefon, aber es würde mich interessieren, wie er zum Beispiel diese verschiedene Betriebsbereiche auseinanderhält, also irgendwie zu sagen, da so und so viel, also hast du gesagt, er hat ausgerechnet, was sein Stundenlohn ist, das ist natürlich auch ein Diskussionsfeld, immer wieder in jedem Solawi-Betrieb im Endeffekt, man kann da den Film, glaube ich, ganz gut zitieren, die Strategie der krummen Gurken, den Fabi sagt da, der Stundenlohn in der Landwirtschaft ist allgemein ziemlich bescheiden und in der Gartenkoop versuchen wir da ein bisschen was draufzulegen, aber trotzdem, wenn man da halt jemand, ein Systeminformatiker kommt oder ein Anwalt, der irgendwie so ein Stundendings von 60, 80 Euro hat, dann steht man sich natürlich blöd da als Gärtner irgendwie dann da daneben. Aber klar, man kann sich aus dieser Gesellschaft, in der man irgendwie lebt und aus diesem Wirtschaftssystem auch nicht einfach rausreißen, trotzdem die Feststellung überhaupt, wie man das auseinanderrechnen kann, wie viel Stundenlohn jetzt von der Solawi kommt und wie viel durch die Gemüsekiste oder die anderen Vertriebswege, ich weiß ja nicht, was er noch so macht, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Du hast jetzt auch angesprochen, wenn wir von Diversität sprechen, von Eiern und auch der Diskussion um Brot. Die Brotdiskussion gibt es ja auch in der Gartenkoop. Wir haben jetzt irgendwie auch festgestellt, wir haben Getreide und jetzt ist das reif und gemahlen und gereinigt und liegt bei uns im Umschlagplatz und wir wissen noch nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Aber es ist mal da. Und das macht ja auch Sinn, also es soll in die Fruchtfolge reinkommen. Wir wollen den diversen Betrieb und in die Fruchtfolge mit Gründüngung, Getreideflächen und Gemüse passt das ganz gut in unsere zwölfjährige Fruchtfolge. Aber jetzt haben wir das Getreide sozusagen, nicht den Salat, sondern das Getreide. Jetzt wollen wir wissen, wie ist denn eure Herangehensweise jetzt an das Brotproblem?
Wir haben uns ja gestern unterhalten, da hast du gesagt, ihr habt keine Backstube. Wir könnten mit einer Backstube dienen. Die hat nämlich Ingrid und Arno. Tatsache ist, dass da eine leere Backstube steht, also nicht genutzt. nutzte und es einen gelernten Bäcker gibt, der bisher mit Demeter-Getreide für ein benachbartes Projekt gearbeitet, also nicht Solawi. Dieser Mann ist jetzt wohl auf unsere Landwirte zugegangen und hat sein Interesse geäußert, mit Getreide von diesem Demeterhof für uns zu backen. Und ja, wir sind da eben auch einfach noch ein bisschen ratlos. Sowohl für die Eckertsen, auch für den Bäcker stellt sich ja die Frage, ab wann lohnt sich sowas? Dann, wie machen wir es mit der Verteilung? Und das geht genauso wie bei den Eiern. Ist es halt schwierig, von wegen wir teilen uns die Ernte. Da will eben nicht jeder 6 Eier jede Woche. Und ich als Single ein ganzes Brot in der Woche ist für mich effektiv auch viel. Wir sind noch nicht so weit, aber ich habe insofern nur mit Freuden gehört, dass ihr auch das Problem nicht gelöst habt. Also können wir das hier in der Sendung wohl auch nicht so sehr konstruktiv besprechen. Also mit den Eiern machen wir es halt so, dass wir eine Liste, eine Extraliste haben im Moment und jeder sich einträgt und das Geld auch extra überwiesen wird mit 45 Cent pro Ei. Also das sind definitive Bio-Hühner und Eier in Anführungszeichen. Es ist ein Bio-Hühner, also ein Hühnermobil, wie es ja auch viele Demeterhöfe haben, die Viecher kriegen, wenn sie zugefüttert werden, eben gentechnikfreies Kraftfutter und deswegen auch der identische Preis von 45 Cent mit Demeter-Eiern, so wie es bei uns zumindest in der Region verlangt wird.
Ja, ein Hühnermobil haben wir ja auch, aber selber gebaut. Das ging auch ewig, bis wir das an den Start gekriegt haben. Aber es steht noch und rollt auch von Zeit zu Zeit. Aber ja, die Idee haben wir uns auch schon besiegt gehabt. Unsere Eier, für die, die es irgendwie noch nicht wissen, für die Hörerinnen und Hörer außerhalb von Freiburg beziehungsweise nicht Mitglieder der Gartenkorb, werden eigentlich nicht verteilt. Wir haben nur rund ein Dutzend Hühner. Da schafft das Anbauteam ganz gut, die Eierproblematik selbst zu bewältigen. Die bereichern den Hof in seiner Diversität. Und da haben wir auch verschiedene Versuche gemacht mit dem Hühnerkot und das mit Kalk anreichen, weil der ziemlich sauer ist, und dann zu gucken, wie sind die Nährwerte da drin, um damit den Folientunnel aufzudüngen sozusagen. Ich bin jetzt nicht direkt über die Laborergebnisse informiert, aber es scheint, wenn ich Lukas richtig verstanden habe, nicht ganz so perfekt zu sein, wie wir uns das erwartet hatten, aber es taugt schon, es ist schon Dünger da und es ist auch genug Stickstoff und so drin, kann man schon was mit anfangen. Genau, das heißt, wir haben diese Eierproblematik nicht beim Verteilen. Wir essen die auf dem Hof, beziehungsweise die, die mal den Hühnerstein putzen, dürfen dann auch ein paar Eier mitnehmen. Ja, wir hatten uns viel über Mitarbeit auch gestern unterhalten. Ja. Ein anderes großes Thema, wo wir in der Gartenkorb natürlich auch immer mit dran knabbern sozusagen. Also wir haben ja bei uns diese Richtlinie, dass jedes Mitglied 5 halbe Tage im Jahr auf den Acker kommen soll. Das hat zum einen den Aspekt, dass es uns natürlich hilft, vor allem bei großen Arbeitseinsätzen. Zum Beispiel jetzt am Freitag gibt es die letzte große Kartoffelernte. Ich weiß zwar nicht, wo die Kartoffeln alle hin sollen, die da im Boden sind, weil unser Lager eigentlich schon voll ist, aber das schauen wir dann am Freitag. Auf jeden Fall, viele Hände Arbeit braucht es, um diese Kartoffeln aus der Erde zu holen. Und auch beim Unkrautjäten, bei der Verteilung wird immer sehr viel Mitarbeit gefordert. Wir kontrollieren das aber nicht. Also wir haben jetzt keinerlei Mechanismen, um rauszufinden, wer jetzt eigentlich da war und wer nicht. Wie ist da von euch, bei euch in der Solawi die Herangehensweise? Was wird den Mitgliedern gesagt, wenn sie beitreten? Wie oft müssen die auf den Acker?
Auf der Teilnahmeerklärung steht drauf, sie beteiligen sich an 3 Arbeitseinsätzen im Jahr. Wir haben sie nicht als halbe Tage oder sonst was definiert, sondern 3 Arbeitseinsätze. Es ist auch klar, dass wir nicht kontrollieren wollen, aber sagen wir mal so, die Ergebnisse sind auch jetzt im zweiten Jahr nicht allzu berauschend. Und ich fand es nochmal spannend, ich habe ja euren tollen Film Strategie der krummen Gurken mir gerade auch am Wochenende angeguckt, und eine eurer Gärtnerinnen sagt ja einerseits schon klasse, trotzdem von den 260 Leuten sehe ich doch auch einen deutlich geringeren Prozentsatz nur regelmäßig hier. Das heißt, dieses Problem ist wahrscheinlich auch in vielen anderen Projekten existent. Und zu deiner Frage, wie wir das regeln, ein bisschen unklar bisher halt. Es gibt definitiv eine Kartoffelernte, es gibt eine Streuobstwiesen-Apfelernte. Die Termine haben wir auch immer ein paar Wochen vorher, oder da hat unsere Landwirte angegeben. Ansonsten war es halt letztlich so, dass die beiden, also Ingrid Arnus Frau ist auch Landwirtin, dass auf deren Anrufe, hallo Leute, ich ersticke hier in Erdbeeren, habe gerade nicht so viele Mitarbeiter, könntet ihr mal in den nächsten 3-4 Tagen kommen, kann sich da jemand blicken lassen, da war wohl die Resonanz relativ gering. Das war gerade zu einer Zeit, als ich im Urlaub war. Und auch insgesamt wir sind weit, weit davon entfernt, annehmen zu dürfen, dass von den 50 Leuten auch nur gut die Hälfte dreimal dort war. Also es ist extrem unbefriedigend. Wobei wir jetzt halt überlegen und uns da vielleicht auch bei euch ein bisschen orientieren wollen, dass wir feste Mitarbeitstage machen. Ihr in Freiburg habt ihr irgendwie Mittwoch und oder Donnerstag, glaube ich.
Jetzt kann man Mittwoch vormittags oder donnerstags vormittags auf den Hof kommen und dann brauchen wir 1 bis 2 Leute, die den Bus fahren, um das Gemüse zu holen und dann 4 bis 5 Leute, die mit dem Fahrrad das Gemüse verteilen.
Gut, das ist bei euch ja stimmt, das ist ja Ernte und Verteilung. Das ist bei uns nicht das Problem, ernten und bringen, das machen Eckerts allein und bei 50 Leuten klappt das auch. Mir ging es jetzt eher so um Sachen wie Jäten und sowas. Da stand Arno mit seinen Leuten oftmals sehr alleine. Aber wir denken, dass wir vielleicht auch eine Regelmäßigkeit einrichten wollen. Also vielleicht einmal sozusagen jeden zweiten Samstag im Monat ist jemand da, der dann die Leute auch anleitet. Und dann haben wir ja auch ein paar Rentner oder Studenten, dass man sagt, was weiß ich, jeder dritte Donnerstag können auch Leute kommen, die nicht regelmäßige Erwerbstätigkeit nachzugehen haben. Also irgendwas muss passieren und ich bin da immer für jede Anregung froh. Und wir müssen mal schauen. Also das muss im dritten Jahr besser werden, weil auch dadurch würden ja unsere Landwirte entlastet und ja der Stundenlohn dann quasi auch ein bisschen aufgelistet. Wir haben halt auch nicht diese Situation wie ihr, also komfortable Situation, dass es Leute gibt, die diesen wöchentlichen Newsletter schreiben. Wer von uns ist keiner so involviert im Betrieb, dass wir Neues vom Acker oder sowas selbst schreiben können von uns Aktiven. Und Ingrid und Arno so stark zu belasten, das wollen wir nicht und das können die auch nicht leisten. Also die.
Ja, aber in unserem Newsletter stehen ja auch nicht nur die News vom Acker. Das ist ein Kapitel im Newsletter und es gibt eben auch viele Sachen, Diskussionen, die wir eben auch haben. Und das ist auch ein springender Punkt bei unseren Arbeitseinsätzen, glaube ich. Also zum einen, das habe ich vorhin schon gesagt, gibt es um diese Arbeitsentlastung auch, aber zum anderen ist es natürlich, auch der Hof ist ein Forum. Da treffen sich Leute, die Mitglieder sind, mit den Leuten, die den Anbau machen und sie lernen kennen, was es bedeutet, Landwirtschaft zu machen. Und auch wenn jetzt Arno und Ingrid sagen, sie kommen mit der Ernte eigentlich ganz gut zurecht oder auch mit dem Liefern und so, ist das trotzdem ein Einblick. Also auch Mitglieder, die da mitmachen können, verstehen dann einfach besser, wo kommt eigentlich das Gemüse her und was bedeutet es, es zu produzieren und auch auszuliefern. Also vom Acker oder vom Saatgut bis zum Teller sozusagen. Und das ist ja auch so ein Bildungsanspruch, den wir auch verfolgen mit der Gartenkoop. Das ist uns ja sehr wichtig, dass die Leute da auch eben was mitnehmen können. Ja, und eben zu der Kommunikation. Also es gibt, klar, es gibt diesen Newsletter, ein Paragraph ist News vom Acker, aber es ist eben auch, wir haben auch unsere Website, wo Leute eben miteinander kommunizieren können, also irgendwelche Posts hochladen können oder Protokolle werden dort hochgeladen, also dadurch versuchen wir eine Transparenz herzustellen. Und ich meine, wie, wenn jetzt irgendein Mitglied, das jetzt neu dazukommt oder seit 2 Monaten dabei ist, sagt, okay, ich würde jetzt hier gerne irgendwie was machen, an wen kann der sich denn wenden oder sie? Also muss er dann die Telefonnummer haben von einer Involvierten oder gibt es regelmäßige Treffen in Darmstadt, in der Stadt, wo sie sich austauschen können oder wie sind da die Kommunikation unter den Mitgliedern?
Wir haben einen Co-Kreis, der sich alle 2 bis 3 Wochen trifft und alles praktisch macht, von der Webseite über PR, über Kommunikation mit den anderen Mitgliedern, also dann auch Rundmails schreibt. Und im Grunde läuft halt vieles an Anfragen erstmal über uns. Ich bin, wenn jemand an info@solawi-darmstadt schreibt, bin ich diejenige, die das erstmal alles abkriegt und wir kommunizieren dann untereinander. Ansonsten, ja, also ich denke, Ingrid und Arno antworten auch auf Einzelmails, wenn einer fragt, ich würde gerne kommen. Aber das ist halt, wir haben keine Struktur. Ich glaube, das ist das Problem und von daher müssen wir da was ändern, ohne die beiden zu sehr zu belasten. Ich glaube, dass diese Regelmäßigkeit was sein könnte. Und dass er, also dass die Landwirte auch versuchen könnten, Arbeitseinsätze vielleicht 2, 3 Wochen vorher kundzugeben. Wobei halt die beiden immer sagen, ja, ich habe ja keine Ahnung, wie das Wetter wird. Bei Kartoffeln oder sowas kann man auch langfristiger planen, aber vieles ist eben kurzfristig. Und da sind wir Städter vielleicht auch ein bisschen zu naiv und eigensinnig und eitel, indem wir unsere Freizeit verplanen und dann nicht so flexibel sind und 2 Tage nach der Mail auf dem Acker stehen.
Also ich meine, klar, das Problem haben wir auch, Kurzfristigkeit. Also auch bei uns regnet es unangekündigt mal dann doch und dann ist es halt zu nass, um auf den Acker zu fahren und die Kartoffeln rauszuholen. Von dem her erkennen wir das schon, aber es ist für mich halt auch oftmals eine Prioritätenfrage. Ne? Du musst irgendwie sagen, okay, es ist mir jetzt einfach wichtig und ich sage das andere ab und fahre dahin, oder ist es dann halt nicht und dann kommt man halt da später erst hin. Ja, wir sind jetzt schon 25 Minuten fast uns am Unterhalten. Ich würde vorschlagen, wir spielen mal ein Musikstück, und zwar das von David Rowicks, Landlord heißt das. Das ist von dem neueren Album Into a Prism. Und ja, David Rowicks war jetzt am Wochenende Teil einer Diskussion hier in Freiburg, weil da ein Konzert abgesagt wurde. Dazu gab es dann eine Stellungnahme von dem Susi-Projekt, wo das Konzert stattfinden sollte. Und die haben wir auch veröffentlicht auf der Website und dann ein Interview mit ihm geführt, von dem her, wen das interessiert, was David Rowicks sonst noch so treibt, wenn er in Freiburg ist, der kann da sich gerne weiter informieren. Jetzt aber erstmal Landlord von David Rowicks.
The patroons came from Holland to America. Became landlords where none had been before. Soon one man owned 500,000 acres on both sides of the Hudson River shore. He invited families to move in and give him 30% of everything they grew every year. This is how they'd pay the rent. His name was Rensselaer. He became one of the richest men on earth. In today's terms, $90 billion is how much he'd be worth. All this for doing nothing but saying all of this was his. I have the power of the state behind me, and I'm in the landlord biz. After 200 years of this and one revolution won, another Rensselaer had another son. And this Rensselaer was greedier than his ancestors dead and past. It was the 1840s and things were changing fast. It was the straw that broke the back. The bottle was uncorked. They started organizing meetings, the tenant farmers of New York. They found the strength of numbers. They found the power of suggestion. They found each other asking the same question. Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man while the rest of us pay you so we can work this soil? They vowed they would stop the rent collection. They vowed they'd bring this madness to an end. And when one blew the tin horn of distress, he soon found he had 1,000 friends. With calico skirts, masks upon their faces, on horseback, armed with knives and guns. They chanted and they yelled and they kept their farms and they kept the sheriffs on the run. They asked, who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man while the rest of us pay you so we can work this soil? Governors, militias tried to stop them, but nothing could be done to break their will. And by 1848, the landlords buckled, sold their holdings to the farmers in the hills. Yes, they overthrew this feudal system, but it's replaced now by speculators and banks. And you can still hear the homeless families asking of all the landed gentry in our ranks. Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man while the rest of us pay you so we can work this soil?
Ja, wir haben immer noch hier zu Gast die Eve und die Maike und wir haben uns unterhalten über, oder wir unterhalten uns über die Solawi in Darmstadt und sind jetzt in der kurzen Musikpause auch ein bisschen auf die geografischen Besonderheiten der Rhein-Main-Region so ein bisschen gekommen. Also so nördlich von uns ist ja jetzt auch die Solawi in Heidelberg noch, das jetzt ein bisschen näher ist natürlich als Freiburg zu Darmstadt, aber dann um Darmstadt rum gibt es zwar viele Menschen, aber ein bisschen wenig Gemüse, oder wie kann man das gut zusammenfassen?
Es gibt vor allen Dingen keine Initiativen. Wir haben in Kassel, da sitzen so viele, also um Kassel rum, um Witzenhausen. Dann hat sich jetzt ja vor einem Jahr etwa, haben sich die Marburger noch gegründet. Und ja, und dann kriegen wir halt Anfragen aus Frankfurt, aus Bad Soden, aus Mainz, aus Wiesbaden. Hallo, so klasse Idee, gibt's hier noch was in unserer Ecke, können wir bei euch mitmachen? Und bei uns mitmachen ist einfach Blödsinn, wenn wir, abgesehen von dem Gedanken der Solidarität, auch noch die Ökologie ein bisschen berücksichtigen. Es ist einfach Schwachsinn, wenn Leute von Bad Soden oder was weiß ich, fast Fulda zu uns runterfahren, einmal in der Woche, um Gemüse zu holen. Und ja, es waren jetzt neulich mal ein paar Mainzer da, die sich uns da auch das Depot angeguckt haben. Aber ob da was entsteht, weiß ich nicht. Und im Frankfurter Raum, das sagte Maike ja natürlich gerade auch, wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, weil Land ein sehr kostbares Gut ist. Wir haben im Norden von Frankfurt einen sehr tollen Demeterhof. Und was ansonsten an kleinbäuerlichen Strukturen da ist, das weiß ich nicht. Aber irgendwie große Lücke. Vielleicht gibt es ja Leute, die sich aufgerufen fühlen, die Lücke demnächst mal zu füllen.
Aber wie ist das denn? Wie habt ihr eigentlich diesen Hof gefunden? Ist er auf euch zugekommen? Habt ihr überhaupt nach Land gesucht, um was selber aufzubauen?
Also da ich das ja angefangen hatte, war ich nicht so mutig, den Gedanken mit eigenem Land oder Pachtland zu organisieren. Und ich habe ja auch von rechtlichen Dingen keine Ahnung. Deswegen habe ich von vornherein gedacht, lasst uns einen Landwirt finden mit den Leuten, die ich dann relativ fand als Mitkämpferin. Wir gucken nach einem Landwirt, wo wir uns mal dranhängen können. Und wir haben dann im Umkreis, also praktisch im konzentrischen Kreisen, erst alle 5 Kilometer nördlich-südlich von Darmstadt Betriebe angeschrieben, 10 Kilometer, 15 Kilometer und überall entweder Ablehnungen gefunden oder Landwirte, die sagten, ja, tut mir leid, ich bin zu alt, ich höre jetzt auf mit meinem Betrieb. Wärt ihr ein paar Jahre früher gekommen, hätte ich mir das sehr gut vorstellen können, weil ich werde verrückt in diesem Zwang zum Wachstum mit dieser ganzen Agrarpolitik von Brüssel aus. Dieses Feedback hatten wir auch und ja, so Leute hätten wir gebraucht, aber fanden wir halt nicht. An Ingrid und Arno Eckert sind wir über, ja, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, gekommen. Und dann sind wir hin und haben uns unterhalten und die Chemie, nicht die auf dem Acker, sondern die Chemie zwischen uns menschlich stimmte halt sofort. Und ja, dann haben wir halt dann vor 2 Jahren den Anfang gewagt. Mit 20 Leuten.
Aber was passiert eigentlich mit diesen Höfen, wenn die jetzt sterben, in Anführungsstrichen? Werden die dann eingemeindet von größeren Höfen? Was passiert dann mit dem Land?
Also ich höre halt immer nur, dass die Pacht, der Boden immer teurer und wertvoller wird, dass andere halt zupachten. Und was mit den Gemäuern, den Gebäuden da ist, weiß ich nicht. Aber da habt ihr hier vielleicht ja auch aus der Freiburger Ecke Erfahrungen mit Höfe sterben und deren Erbe.
Ja, ich weiß die Zahl jetzt gerade nicht mehr, aber es gibt so, was ich glaube, jeden Tag gehen in Baden-Württemberg eben x Land, x Höfe drauf sozusagen. Das ist ein Problem, das nicht nur wir in Deutschland oder in Baden-Württemberg haben, sondern auch in Frankreich zum Beispiel ist das Durchschnittsalter von Landwirten irgendwie 55 Jahre oder so, das Durchschnittsalter. Ne? Also der große Teil der Landwirte geht auf die 60 zu oder ist schon über 60, jenseits der 60. Und ein großes Problem ist da eben auch die Hofübergabe. Mhm. Es gibt in Deutschland eine Organisation, die heißt hofgründer.de, von dem, naja, findet man so auch, aber Christian, weiß nicht mehr, auf jeden Fall, der kümmert sich so ein bisschen darum, zu gucken, wie kann man eigentlich eine Hofübergabe machen, weil als Landwirt, haben wir schon drüber gesprochen, verdient man jetzt nicht unbedingt viel Geld. Mhm. Das heißt, wenn du dir einen Hof kaufst mit einem Gebäude drauf und den Grundstücken, also ein Hektar Land hier unten im Oberrhein kostet irgendwie 25.000 Euro. Ja. Und dann willst du halt mal anfangen, nicht mit einem Hektar, sondern vielleicht mit 6 oder 8 oder so. Dann bist du halt gleich mal bei 200.000, 300.000 Euro, die du reinstecken musst, nur für das Land. Mhm. Du hast noch keine Maschinen, du hast noch keine Gebäude und irgendwas ein Haus kostet. kostet. Das ist vielleicht ja noch ein bisschen, nochmal eine Klasse, eine Extraklasse. Das heißt, im Endeffekt, du wirst dich erstmal unglaublich verschulden und die nächsten 40 bis 50 Jahre damit verbringen, diese Schulden abzubezahlen. Also finanziell ist es überhaupt nicht attraktiv. Das ist praktisch unmöglich, wenn du nicht einen Hof in der Familie schon hast, den du erben kannst. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Also in Frankreich gibt es eine Organisation, die heißt Terre des Liens, und im Endeffekt finanziert die sich auch so ein bisschen durch Spenden natürlich viel. Also in Frankreich kann man einen Teil seiner Steuer sozusagen an eine bestimmte Organisation spenden. Hier ist es ja so geregelt, wenn du was spendest, dann zahlst du weniger Steuern, so bei einer bei einer gemeinnützigen Organisation. Dort kann man einfach sagen, ein Teil der Steuer geht an whatever. Und so kriegen die Geld, aber eben auch Höfe. Also so, die erben auch Höfe von Leuten, die sagen, wir machen Demeter-Landwirtschaft seit, oder biologische Landwirtschaft seit Jahrzehnten und wollen jetzt nicht, dass dieser Hof an irgendjemand geht. Wir vererben diesen Hof an Terre des Liens, wenn die sich verpflichten, da biologische Landwirtschaft zu machen. Trotzdem ist das dann schwierig, dass eben Leute da ein Konzept finden, wo sie Landwirtschaft machen können, die sich lohnt. Weil junge Leute, die Landwirtschaft machen, das macht ja heute, es steigt ja eigentlich kaum jemand idealistisch in Landwirtschaft ein und sagt, jawohl, geil, ich mache jetzt 200 Hektar Mais. Das macht ja niemand. Die jungen Leute, es gibt viele junge Leute, die Bock haben, Landwirtschaft zu machen. Auch in Witzenhausen gibt es viele, die da abgehen, aber ja, ich glaube, viele von denen gehen dann tatsächlich auch in die Beratung oder so. Die sind dann halt nachher Nützlingsberater, also gucken, wie kann man bestimmte Krankheiten oder eben Schädlinge irgendwie bekämpfen, und haben da halt dann so viel Hintergrundwissen durch ihre Ausbildung und wissen eben auch, wie schwierig es ist, einen Betrieb zu führen in einer ökonomisch sinnvollen Weise, dass das relativ wenig attraktiv ist, einfach Landwirtschaft zu machen. Aber das Problem, ja, gibt es in Frankreich, gibt es in Deutschland und sicherlich auch noch in anderen Ländern Europas.
Ich wollte nochmal auf die Lage eingehen, weil da fliegen immer wieder Flugzeuge vorbei.
Ja, es ist halt im südlichen Rand von Frankfurt, kann man nicht sagen. Wir liegen mitten im Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt und Darmstadt. Und wir haben so einen kleinen Flughafen Lang da, also wo so Privatflieger da rumfliegen. Die sind nicht weit weg von den Flächen von Ingrid und Arno Eckert. Das ist natürlich richtig. Alle 3-4 Jahre fällt da auch mal ein Flieger runter. Also da weiß man schon ungefähr hinter dem Baum. Irgendwann ist mal wieder was fällig. Aber es ist ein schwieriges Gebiet dort, das ist richtig.
Gut, aber hier unten hat die Gartenkorps sich ja in den Anfangszeiten auch nicht große Chancen ausgerechnet, da ein Stück Land zu finden. Dann gab es ja doch, weil es so begehrt ist, weil das Klima so gut ist und weil halt so viel Energiepflanzen hier unten stehen. So war es doch am Anfang, oder?
Und ja, dann klar, es war schwierig, Land zu finden. Wir hatten das Glück sozusagen, dass der Verpächter im Moment eben aufgehört hat mit Landwirtschaft. Aber auch so, ich meine, unsere Lage, Luciano sagt in dem Film ja irgendwie, wir sind in den Ruinen der Industriegesellschaft. So weit würde ich jetzt nicht gehen mit der Einschätzung. Aber naja, die Müllverbrennungsanlage ist nicht allzu weit weg. Bremgarten ist Industriegebiet. Bremgarten ist auch ein ehemaliger Militärflugplatz. Ne? Und da fliegen auch noch, ich glaube, da gibt es noch eine Landebahn, Stadtlandebahn. Da ist auch noch ein bisschen was unterwegs. Da haben sie jetzt diese Biogasanlage hingestellt. Ich glaube, das ist mit die größte in Baden-Württemberg, wo sie eigentlich sagen, ja, sie packen da irgendwie Reste vom Weinpressen rein und so, aber es reicht halt nicht. Sie müssen natürlich da auch Mais reinschmeißen. Und dann das Atomkraftwerk Fessenheim, ne? Unser altes Thema hier. Radio Dreieckland ist ja schon ein langes Thema. Seit 30 Jahren wird da gegen gekämpft. Das gibt schon seit mehr als 30 Jahren. Und auf die politischen Lösungen, die uns da der Präsi Hollande in Frankreich zu verspricht, da verlässt sich ja im Endeffekt niemand drauf. Aber naja, wie gesagt, wir sind eben nur ein kleiner Fleck in diesem Teppich da des Oberrheingrabens. Aber begehrt ist das Land hier natürlich auch, klar.
Und dann frage ich mich halt, ich glaube, die Flächen, also ich meine, es gab ja jetzt auch Bodenproben irgendwie, die gemacht wurden, da ist noch ziemlich viel Dreck irgendwie drin, die da rein mitgebracht hat, Schwermetall etc. Das wird wahrscheinlich in Egelsbach nicht anders aussehen, auch durch die industrielle Nutzung. Dann frage ich mich, wie es den Viechern geht, auch mit dem Lärm. Aber ich glaube, egal wo du hingehst in der Republik, ist es nirgendwo anders, außer vielleicht jetzt im Wendland oder so. Und genau dort, in diesen Ländern, habe ich gehört, dass es dort fast unmöglich ist, so ein Projekt aufzuziehen, weil es halt keine kleinen Flächen gibt.
Naja, also wir sind jetzt auch nicht darauf angewiesen, dass unsere Flächen, also wir haben ja so ein bisschen Handtücher, würden die im Norden wahrscheinlich sagen, das sind dann da mal 0,2 Hektar und da mal ein halber und so, und dann haben wir mal 1,5 Hektar am Stück und das ist für uns schon eine große Fläche. Aber das ist nicht das Problem, also wir hätten gerne arrondierte Flächen. Wir könnten auch auf 8 Hektar am Stück arbeiten, das unterteilst du dir selber und dann kannst du es besser einteilen, musst nicht so weit fahren. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist dort eher, dass das Land zum einen die Flächen nicht so einen hohen Bodenkennzahl haben, also die sind halt öfter sandige Böden, das heißt, das ist nicht so nährstoffreich. Man kann die natürlich auch aufbauen, aber das sind halt eben große Flächen, wo es eben, dort ist es effizienter, sind mit großen Maschinen auch zu bearbeiten. Dadurch, dass du hier so eine kleinteilige Landwirtschaft hast, noch eine relativ kleinteilige Landwirtschaft im Vergleich mit Deutschland, kannst du halt dann auch mit einem riesen Mähdrescher, musst du dann halt vom einen Handtuch zum nächsten fahren sozusagen, und das macht das alles ein bisschen unrentabel. Also es hat aber auch geschichtliche Gründe, also gerade im Osten mit den LPGs, ne, den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, da wurden eben Flächen zusammengelegt, arrondiert, Flurbereinigungen gemacht, und das war halt auch jetzt nicht Ostdeutschland, aber so im Wendland, irgendwie Niedersachsen, da war das, ist das auch gemacht worden, so ein Stück weit. Und das sind ja eben auch durch die Gräben, die gezogen wurden zum Entwässern und so, das war einfach eher arrondiert worden. Das mit der Belastung, das ist ein spannendes Thema eigentlich. Wir haben ja jetzt auch Getreide angebaut auf einem Stück Acker, das bleibelastet ist. Und es ist jetzt zu viele Reste eigentlich in diesem Getreide drin. Das heißt, wir können das eigentlich nicht verteilen. Und das wissen wir im Endeffekt auch nur, weil wir halt x-mal Proben gemacht haben. Also das ist ein Problem hier im Oberrheingraben und vermutlich auch in vielen anderen Regionen in Deutschland und in Europa. Die Europäische Union hat halt die Grenzwerte vor 2 Jahren oder sowas gesenkt. Ordentlich gesenkt, hoffentlich auch mit irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage, also das werden sie nicht aus Spaß oder Freude gemacht haben, aber de facto gibt es hier wahrscheinlich, wenn man jetzt überall Proben nehmen würde, wären hier einige Flächen nicht wirklich geeignet nach diesen neuen Normen, um Gemüse oder allgemein Nahrungsmittel anzubauen. Es gab ja auch das Beispiel der Gärtnerei Witt in Emmendingen, wo das rausgekommen ist, dass die Flächen, auf denen sie seit Jahrzehnten Landwirtschaft machen, im Prinzip auch belastet sind. Ich glaube, da waren, ich weiß nicht, ob es da auch Blei war, aber verschiedene Elemente waren da halt drin, weil das ein ehemaliges Schwemmgebiet der Elz ist und im Schwarzwald früher also verschiedene Minen waren, unter anderem Blei wurde da gewonnen, und da hat es halt einiges angeschwemmt, so über die Jahrhunderte. Das sind Minen, also wir reden von Minenaktivitäten von 1500, 16, 17. Jahrhundert. Also das ist alles schon eine Weile her, aber das Zeug liegt halt noch im Boden. Mhm. Deswegen, die Flussläufe waren damals auch noch anders. Das heißt, man kann nicht sagen, wir sind ja heute 200 Meter von der Elz oder der Dreisam entfernt, das tangiert uns nicht. Das lief einfach damals auch noch ein bisschen anders, das Wasser. Und das ist ein allgemeines Problem, das so ein bisschen totgeschwiegen wird, kann man auch irgendwie verstehen. So, die Landwirte, den haben wir die letzten 40 Minuten festgestellt, dass es ziemlich schwierig ist in der Landwirtschaft. Man will nicht nochmal ein Problem haben, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, diese Werte werden ja nicht aus Jux und Dollerei festgelegt. So, da haben sich Leute schon was überlegt, vermutlich. Und man sollte vielleicht mal eine Diskussion darüber führen, wie kann man jetzt damit umgehen. Aber diese Proben zum Beispiel bei der Gärtnerei in Witt in Emding, die sind auch nur gemacht worden, weil halt daneben gebaut werden sollte. Und dadurch, dass es Bauland wurde, mussten eben mehr beprobt werden oder anders beprobt werden. Ich weiß nicht, ob da ein Kindergarten hin sollte oder sowas. Auf jeden Fall musste der Boden irgendwie untersucht werden. Und dann kam eben raus, die Flächen sind ja eigentlich, wie kann man darauf Landwirtschaft machen? Das kannst du ja nicht machen. Und für die Gärtnerei ist das natürlich mega tragisch. Die haben, das ist eine Biolandgärtnerei, glaube ich. Die haben eine große Vielfalt auch an Gemüse gemacht und damals auch schon viel Anzucht von Salat, also Jungpflanzensalat. Und das mussten sie im Prinzip, die haben sich jetzt sehr auf diese Anzucht von Jungpflanzen, Salat, Jungpflanzen konzentrieren müssen, weil eben viele Flächen weggefallen sind. So Freilandflächen haben sie jetzt nicht mehr allzu viele. Und diese Jungpflanzenanzucht kannst du halt machst halt in Presstöpfen sozusagen. Mhm. Und da haben sie jetzt, also sie mussten schon ihren Betrieb umstellen wegen dem, und ja, das ist eine ungelöste Frage, nicht nur im Oberrhein, glaube ich, eigentlich in der ganzen Europäischen Union, weil das sind EU-Grenzwerte, die da neu festgelegt wurden.
Mich wundert jetzt nur bei eurer sorgfältigen Arbeitsweise hier, dass ihr nicht vorher eine Bodenprobe gemacht habt mit dem Getreide. Und wieso kommt da jetzt am Ende was sowas raus? Wie ist das möglich? Frage ich als Laien.
Also man kann den Boden beproben, dann sieht man, was ist im Boden drin. Ja. Jede Pflanze reichert das anders an. Das heißt, manche Pflanzen ziehen das eine Metall eher raus, andere ziehen das andere eher raus. Und dann gräbst du ja nicht den ganzen Boden um und machst überall eine Probe, sondern du machst an verschiedenen Ecken auf deinem Acker eine Probe. Und ich weiß nicht, ob sie dann dort gemischt werden oder die einzelnen Proben dann die Werte genommen werden. Aber das ist ja immer eine Annäherung auch. Mhm. Und natürlich findet man bei Proben auch immer nur das, nach dem man sucht. Mhm. Also was da noch so drin ist, weiß niemand. Man muss ja, sobald man was ins Labor gibt, dann fragen sie einen, ja, was hätten sie denn gern? Bleigehalt, Cadmium, Zink und dann sagst du halt das und das und das, was man sich halt so vorstellen kann, was auch in diesen Normen vorkommt. Und dann fängst du halt mal an. Und eben, vorher hatten wir auf diesem Acker Sonnenblumen, glaube ich. Aber das war eher so eine Art Blumenwiese. Aber da war eben auch ein Test sozusagen, zu gucken, okay, wie reichern die Pflanzen verschiedene Sachen an. Aber du kannst ja auch nicht, also das ist ja was, das würde ein normaler Landwirt kaum machen, weil im Prinzip handelst du dir nur Ärger ein. Ne? Du hast ja dann klar. Im Endeffekt hast du dann da Zeug, mit dem du nichts anfangen kannst sozusagen. Und wir wollten das natürlich genau wissen, aber eine Laboruntersuchung kostet auch immer Geld. Und dann musst du, also wenn du da jemanden kommen lässt, der die Proben für dich nimmt, dann ist das eigentlich ja, nicht unbezahlbar, aber ist doch nochmal ein arger Batzen Geld, den wir da hinlegen müssen sozusagen. Und jetzt ist schon noch die Frage, was machen wir jetzt mit dem Getreide, das da geerntet wurde? Also es ist noch nicht... Vielleicht haben die Gärtner jetzt mittlerweile schon entschieden, aber es bleibt eben entweder entsorgen. Theoretisch kann man es auch mischen mit dem anderen. Also wir haben nicht nur dort Getreide angebaut, man kann es auch mit dem anderen Getreidesatz, mit dem anderen Weizensatz mischen. Dann sozusagen, wenn du jetzt sagen wir, hypothetisch der Grenzwert wäre 5, man hat eine Tonne Getreide mit 7, eine mit 2, dann mischt es und dann ist das, die ganzen 2 Tonnen sind dann irgendwie unter dem 5 oder um den 5 Wert und dann kannst du es auch raushauen. Oder du sagst halt, ja du mischst ein bisschen und dann wird es halt zu Hühnerfutter, die wollen ja auch was fressen, dann kaufen wir weniger Weizen zu. Das ist alles ist noch nicht ganz geklärt, was damit passiert, aber doch eine spannende Frage, mit die man sich auch, glaube ich, in der Region mal stellen müsste und einfach fragen müsste, wie geht man damit um? War auch ein Interview wert mit der Gärtnerei in Witt in Emding, denke ich, weil die sind jetzt eben seit mindestens 2 Jahren, glaube ich, damit beschäftigt und müssen irgendwie ihren Betrieb weiterführen, trotz dieser Problematik. Ne? Genau, nichtsdestotrotz, auch wenn das alles sehr schwierig ist, wie wir immer wieder feststellen, hören wir jetzt nochmal David Overricks mit More Garden Song und danach werden wir uns mit der besetzten Finca Somonte in Andalusien beschäftigen, würde ich sagen. Trotzdem nochmal vielen Dank an Yves für die Teilnahme an dem Podcast hier.
Gern
und
doch.
Glück und viel Glück für die Solawi in Darmstadt.
Danke.
Bis zum nächsten Mal in dem Fall. Jetzt erstmal David Overricks mit More Garden Song.
This neighborhood is blighted. That's what people say. Half the buildings are abandoned. Everything is gray. Half the kids have eyes because of the sewage plants nearby. And the mayor doesn't seem to care if we live or die. That's the situation. Now let me take you to the part. The center of this neighborhood. What you could call the heart of a vacant lot of broken glass. For years that's what it's been. But the neighbors got together, said this is where we will begin. We'll dig this dirt, plant a seed. Push aside the concrete so the earth beneath is free. We'll plant a garden, grow some food to eat. And the sunflowers look into the sky, say we reclaim this street. One day we had accomplished what the mayor always said. He was trying to bring us, threw his clubs upon our heads. The neighborhood is clean, the dealer's gone away. We had good food to eat, a place for the kids to play. We'll dig this dirt, plant a seed. Push aside the concrete so the earth beneath is free. We'll plant a garden. Grow some food to eat, and the sunflowers look into the sky, say we reclaim this street. Twice the city came here, said this is not our land. Twice the cops destroyed it, all the work of our own hands. Uprooted plants and broken tools lay scattered all around. But the next day the only thing you could see was fingers in the ground. We'll dig this dirt, plant a seed. Push aside the concrete so the earth beneath is free. We'll plant a garden, grow some food to eat. And the sunflowers look into the sky say we reclaim this street. We reclaim this street.
Wie schon vor der Musikpause kurz angesprochen, wollen wir uns in den verbleibenden 10 Minuten mit der Finca Somonte beschäftigen. Die Finca Somonte liegt zwischen Sevilla und Córdoba auf einem Hügel neben dem Flusstal des Rio Guadalquivir. Unweit der kleinen Ortschaft Palma del Rio besetzten 600 Menschen im März 2012 die staatliche Finca Somonte, die privatisiert werden sollte. Lola von der SAT in Córdoba, also dem Sindicato Andaluz de Trabajadores, war von Anfang an dabei und berichtet uns von der Situation der Landverteilung in Andalusien.
Andalusia está en mano de cuatro terratenientes.
Andalusien gehört praktisch vier großen Landbesitzerfamilien, die sich nicht um die Arbeiterklasse kümmern. Im Rahmen der Krise in Spanien wollen sie jetzt auch noch öffentlichen Landbesitz privatisieren. Wir können nicht erlauben, dass noch mehr Menschen vom Zugang zu Land ausgeschlossen werden. Jeder und jede sollte Zugang zu Land haben. Das ist wie die Luft und das Wasser.
Anfang 2012 hatte die SAT davon erfahren, dass die staatliche Finca Somonte versteigert werden sollte. Daraufhin haben sie sich entschlossen zu handeln.
Wir haben Somonte am 4. März 2012 besetzt. Es hätte auch eine andere Finca sein können. Aber Somonte stand eben damals kurz vor dem Verkauf. Es sollte keine symbolische Besetzung sein. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir haben hier 400 Hektar Land. Wir können hier viele Sachen anbauen und Arbeitsplätze schaffen. Es gibt hier Familien, die überhaupt kein Einkommen haben. Diese Familien hungern hier in Andalusien. Wie kann es sein, dass Familien Hunger leiden müssen, wenn es hier Land gibt und Menschen, die arbeiten können?
Mit rund 600 Personen besetzte die SAT Anfang März 2012 die Finca Somonte, bevor sie versteigert werden konnte. Einige Wochen danach berichtete Radio Dreieckland bereits von der Besetzung.
Javier, einer der beteiligten Jornaleros, beschreibt in der ersten Woche der Besetzung die Situation vor Ort.
Also die Situation hier gerade auf der Finca ist sehr gut. Wir sind sehr gut drauf. Wir fangen schon an, den Boden zu bearbeiten und haben auch schon ein paar Tiere. Ja, sehr gut alles. Die Leute sind sehr optimistisch und mal schauen, was wir für unser Ziel erreichen. Also, dass das Land endlich den Menschen gehört.
Ihr Ziel also ist die Umverteilung des Landes.
Die Besetzung fiel zeitlich in den Regionalwahlkampf in Andalusien, der die bisher allein regierende sozialdemokratische Partei PSOE zu einer Koalition mit der Izquierda Unida, also der Vereinigten Linken, zwang.
El 25 fue cuando se firmó esa coalición.
Am 25. April wurde der Koalitionsvertrag zwischen PSOE und Izquierda Unida unterschrieben und am nächsten Tag um 6 Uhr morgens wurde geräumt. So beschreibt die Besetzerin Lola den Kontext der Beschreibung. Auch Radio Dreieckland berichtete kurz nach der Räumung.
In einem Videointerview berichtete einer der Beteiligten dann auch direkt nach der Räumung. Ja, also er erzählt, dass sie schon die ganze Nacht davor beobachtet wurden, wie er sagt, im Antiterrorismus-Stil und dass sie dann morgens, als sie gerade aufgestanden waren, um Frühstück zu machen und die Tiere zu füttern, eben die Räumung begonnen hat. Sie hatten sich auf eine friedliche, gewaltfreie Widerstand vorbereitet. Die Polizei kam dann auch. Er selbst hat jetzt keine direkte Gewalt beobachtet, aber meint, es gab schon Provokation vor allem, aber auch Beleidigungen und eine sehr herablassende Art der Polizisten gegenüber den Besetzerinnen, den Landarbeiterinnen dort, indem sie sie zum Beispiel, das gehört dann so mit Händeklatschen vorangetrieben haben, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Um die 20 Leute waren im Haus der Finca anwesend, wurden dann abtransportiert und an der nächsten Landstraße ausgesetzt. Sie hatten auch keine Gelegenheit, ihr Hab und Gut mitzunehmen. Innerhalb kürzester Zeit versammelten sich dann hunderte Personen in der Nähe der Finca und auch die Presse war schnell vor Ort. Die Protestbriefe an die andalusische Regierung, die es ja im Vorfeld der Räumung auch schon gegeben hatte, sollen nun noch weitergehen. Und die erste Maifeier am Dienstag, dem Tag der Arbeit, wird vor der Finca in Somonte abgehalten werden. El primero de mayo todas a Somonte, heißt es dann auch auf der Homepage der Gewerkschaft SAT, am 1. Mai alle nach Somontes.
Auch Lola kommentiert 16 Monate nach der Räumung die Stimmung, die damals auf der Finca Somonte geherrscht hatte.
Okay,
sie hatten uns geräumt. Aber für uns war eines völlig klar. Auf eine Räumung folgt sofort die Wiederbesetzung. Auch wenn sie uns 21 Mal räumen, besetzen wir auch beim 21. Mal wieder.
Der Eingang der Finca Somonte wird täglich von der Guardia Civil kontrolliert und die Beamten schreiben sich die Nummernschilder auf von den Leuten, die auf die Finca gehen. Auch als ich im Juni zur Finca Somonte trampen wollte, hat mich der Autofahrer nur bis zur Ausfahrt mitnehmen wollen, weil er Angst hatte, mit der Finca in Verbindung gebracht zu werden. Organisierte Arbeiter kommen in Andalusien auf schwarze Listen und haben keine Chance mehr in der Region, eine Anstellung zu bekommen. Die Arbeitsrechte, die auf dem Papier existieren, werden nirgendwo erfüllt. Die Großgrundbesitzer behandeln die Arbeiter und Arbeiterinnen wie Objekte. Hire and fire ist an der Tagesordnung. Für die SAT-Vertreterin Lola steht also zweifellos fest, in Andalusien herrscht das Sklaventum und wenn du dich dagegen wehrst, wird dir das Leben zur Hölle gemacht.
Wir sind die am meisten verfolgte Gewerkschaft in ganz Europa. Im Moment haben wir viele Genossen, die in Verfahren verwickelt sind und denen 57 Jahre Gefängnis drohen. Andere führende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter drohen tausende Euro Geldstrafen. Wir wurden verprügelt und unser Generalsekretär wurde mehrfach verhaftet. Mit diesen Mitteln versuchen sie uns einzuschüchtern. Aber sie wissen eigentlich, dass sie das nicht schaffen werden. Das System, in dem wir leben, ist korrupt. Und ein korruptes System brauchen wir nicht. Wir müssen das System radikal verändern. Und weil das immer mehr Menschen begreifen, werden wir das auch schaffen.
Die Menschen auf der Finca Somonte haben klare Ziele.
Y viviendo dignamente, sin depender de ningún terrateniente, sin depender de ningún especulador y sin tener que ser un esclavo de ningún lacayo ni de ningún terrateniente. Una vida digna, que es lo que nosotros buscamos.
Wir wollen in Würde leben, unabhängig von Großgrundbesitzer oder Spekulanten. Wir haben es satt, Lakaien oder Sklaven von Landbesitzern zu sein. Wir wollen ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben.